Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir aktuelle Themen auf den Tisch bringen und in der Sie Ihre Fragen und Erfahrungen mit einbringen können. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Ein herzlicher Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Was ist eine gute Erziehung? Zumindest ganz so einfach kann man das nicht sagen, zumindest ist es keine einfache Fingerübung. Fragt man Eltern oder Lehrer, dann spürt man oft einen recht guten Schatz an Wissen, wie es gemacht werden kann oder soll. Aber dann spürt man oft auch eine ziemliche Ratlosigkeit oder Ernüchterung, wenn es dann nicht so klappt wie gewünscht. Woran kann man eine gute Erziehung überhaupt messen? Ein Faktor für viele ist, welche Schulnoten das Kind mit nach Hause bringt. Gute Noten, das heißt eine gute Erziehung, so könnte eine sehr vereinfachte Formulierung heißen. Und dann würde heißen, sehr gute Noten oder sehr schlechte Noten. Ist dem wirklich so? Und wie bringe ich überhaupt gute Noten an das Kind heran? Mit einer guten Portion Drill. Jawohl. Oder indem ich dem Kind eher auch einen Spielraum lasse. Für eigene Entscheidung, eigene Entwicklungen. Nach Erfahrungen mit der antiautoritären Erziehung im vergangenen Jahrhundert fordern viele Politiker und Wissenschaftler wieder einen stärkeren Drang zur Disziplin in der Erziehung. Was würde das für die Notengebung bedeuten? Vielleicht eine härtere Gangart? Könnte man sich das vorstellen? Kindererziehung und gute Noten, Drill oder laufen lassen, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Und darüber sprechen wir mit dem Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch, der uns aus Neuss zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Wunsch.
Ja, grüß Gott, alle Hörerinnen und Hörer.
Ein paar Worte zu Ihrer Person. Sie sind Diplom-Sozialpädagoge, Kunst- und Werklehrer, Diplom-Pädagoge, Psychologe und promovierter Erziehungswissenschaftler. Sie lehren Konzepte der Elternqualifizierung, Pädagogik der Kindheit, Methoden der Gesprächsführung, Konfliktmanagement und Supervision an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln. Zudem haben Sie Lehraufträge an der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf und der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar. Kurze Frage, beißt sich das Köln und Düsseldorf, die beiden Unis?
Auf keinen Fall. Es ist ein Streit, der zwischen Köln und Düsseldorf gepflegt wird, weil irgendwie muss man ja was haben, worüber man reden kann. Ich in Neuss lebe es in einer gewissen Weise auf so einem etwas neutralen Gebiet. Von Neuss aus hat man gute Kontakte nach Köln seit Jahrhunderten und die Düsseldorfer wissen auch, dass Neuss ein gutes Hinterland für sie ist.
Okay, dann sind Sie vielleicht auch in gewisser Weise ein Brückenbauer zwischen beiden Städten. Das ist ja auch schön. Solche Leute braucht es auch. Sie arbeiten in eigener Praxis als Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater sowie als Supervisor und Coach. Außerdem sind Sie in verschiedenen Feldern der Jugendhilfe und Erwachsenenbildung sowie kirchlich-sozialen Initiativen ehrenamtlich engagiert. Sie haben zwei recht erfolgreiche Bücher geschrieben. Das eine heißt »Die Verwöhnungsfalle«, für eine Erziehung zu mehr Eigenverantwortlichkeit und ein zweites Buch, Abschied von der Spaßpädagogik für einen Kurswechsel in der Erziehung. Ich denke, darüber werden wir in der Sendung sicher auch sprechen. Was ist ein Kurswechsel? Was sollte da gemacht werden? Und wir wollen das am Thema der Noten auch ein bisschen festmachen. Dem einen oder anderen sind Sie vielleicht aus dem Radio und dem Fernsehen bekannt. Sie sind Vater von zwei erwachsenen Söhnen und mit Ihrer Frau Margret haben Sie eine Stiftung ins Leben gerufen, die Malaika-Stiftung für Bildungsprojekte in Nigeria. So, jetzt einfach mal so viel zu Ihrer Person. Bildung und Erziehung, das ist Ihr großes Thema. Kommen wir auf die Noten zu sprechen. Warum gibt es eigentlich Noten und welche Aufgaben haben Sie?
Noten haben ganz neutral betrachtet die Aufgabe, eine Rückmeldung zu geben, so wie das im späteren Leben auch sehr wichtig ist. Ein Chef sagt, ein Mitarbeiter, Ziel erreicht, da muss noch nachgebessert werden, wie auch immer. Insoweit sind Noten eine sehr wichtige Rückmeldung für ein Kind in der Schule. Da gibt es natürlich jetzt eine große ideologische Diskussion drum, die aber eigentlich gar nicht notwendig wäre, wenn man sich auf diese Grundfunktion bezieht. Und die Frage ist eigentlich nachher entscheidend, was denn Noten aussagen. Wenn ein Kind jetzt nur meinetwegen eine 4 oder 5 in einem Fach hat, heißt das, wie es heute im Bildungssystem häufig geschieht, aussortieren, weil bewiesen schlecht raus. Oder heißt das, oh, Da müssen wir mal genauer schauen, wie es dazu kommt, dass in diesem Fach eine 4 oder 5 existiert. Ist das eine begrenzte Begabung? Liegt eventuell im Familiensystem was im Argen, was sich hier gerade in diesem Fachbereich stärker äußert? Was sind die Gründe, die dazu führen? Und was müssten wir tun, um aus der, was weiß ich hier, satten 4 oder knappen 5 vielleicht mal irgendwann eine gute 3 werden zu lassen? Und das ist das, was ich gleichzeitig als Kritik am Notensystem habe, dass das viel zu wenig passiert, sondern Noten werden heute mehr als Aussortiervorgänge betrachtet, so nach der Devise gewogen und für schlecht befunden raus.
Da hätte ich jetzt auch nachgefragt, weil gerade diese Erfahrung, dass da eine schlechtere Note ist, heute ist es ja so, zumindest erinnere ich mich an meine Kindheit, wo es noch nicht so war, dass auch mit Noten auch etwas geschrieben wird, zumindest auch in der Grundschule wird auch die Noten werden erläutert, wird etwas, also der Lehrer hat da ziemlich viel Arbeit, eben ein Zeugnis zu schreiben, nicht nur, dass er einfach Noten irgendwie den Leuten an den Latz knallt, sondern dass er auch das begründet. Findet das nicht statt oder reicht es noch gar nicht aus?
Also ich finde, dass in der Grundschule das relativ ausgeprägt ist, zum Teil auch wiederum aus ideologischen Gründen eingeführt worden, obwohl die Fakten, die dafür sprechen, eigentlich eindeutig sind. Es geht auch, wenn der Chef einem Mitarbeiter sagt, Ziel noch nicht erreicht, nicht darum, das nur einfach so mitzuteilen, sondern in beiden Fällen, ob Kinder oder Erwachsene, brauchen wir die Anregung, wo es dran dann liegen könnte, wo sind meine Handlungsansätze, was könnte ich, müsste ich verbessern. Und das ist im Grundschulbereich eigentlich sehr differenzierter Fall, dass da die Kinder, ob es nun die Lernhaltung, die Konzentrationsfähigkeit oder andere Dinge sind, dass sie da die Rückmeldung bekommen. In den weiterführenden Schulen ist das schon wesentlich anders. Da kommt dann so ein dicker Bruch zuerst. Also ich sage jetzt mal so aus Elternsicht, soft, ich liebe, was weiß ich, Leistungslyrik. Da wird ein bisschen was beschrieben, was vielleicht besser sein könnte. Aber dann in der 5. Klasse kommt dann auf einmal die Realität, Noten 4, 5. Und es kommt eben auch zu häufig, dass man dann als Eltern mit dem Kind alleingelassen wird. Häufig haben ja Schulen so die Auffassung, Eltern haben sich aus dem Schulsystem rauszuhalten, sollten sich möglichst auch nicht irgendwo mit eigenen Ideen einbringen. Aber in dem Augenblick, wo dann deutlich wird, dass es dicke Probleme gibt, dann schaltet die Schule auf einmal ganz radikal um und sagt, Eltern, das ist euer Bier, ihr müsst die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Kind gut lernt, dass es alles hat, dass es die nötigen Voraussetzungen hat, hier mit dem Lernpensum klarzukommen. Und wenn dem nicht so ist, dann geben wir es eben wieder zurück. Abgeschult nennt man das neudeutsch, abgeschult.
Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Eltern und der Erzieherschaft, wann hat wer welche Aufgabe, das ist auch eine große politische Diskussion, was soll in der Familie geleistet werden oder was kann geleistet werden, was übernehmen die Lehrkörper, das ist ja ein großes Thema. Was würden Sie in so einem Fall empfehlen? Sagen wir mal, ein Kind bringt eine 4 oder eine 5 nach Hause, ist damit vielleicht gefährdet, sagen wir im Halbjahreszeugnis, was sollte dann am besten geschehen?
Als erstes sollten die Eltern nicht in Panik geraten. Sie sollten mit der Lehrperson Kontakt aufnehmen und klären versuchen, wie der Lehrer sich das erklärt. Dann zum Zweiten natürlich auch das Kind, wenn wir also in der 5. Klasse sind. Ne, ein Kind mit 10, 11 Jahren hat auch eigene Einschätzung. Da kann man das Kind fragen, was hast du eigentlich für eine Einschätzung, wie das denn mit der Note ist. Und da merkt man schon so am Gesichtsausdruck, an der Körperhaltung sehr schnell, ob das stärker auf eine Hängepartie und Faulheit zurückzuführen ist oder ob da ein Kind sich sehr viel Mühe gibt, aber nicht zu mehr im Augenblick in der Lage ist. Und wenn man dann feststellt, es ist im Augenblick zu mehr nicht in der Lage, dann würde eben die nächste Stufe einsetzen. Was können denn Gründe dafür sein? Das kann dann eben sein, ich sage immer als letzte Möglichkeit, einen Test durchzuführen, um zu schauen, welche Fähigkeiten hat ein Kind. Ich bin deshalb gegen Tests immer ein bisschen allergisch, weil da Kinder schon im relativ frühen Alter in Anführungszeichen psychologisiert werden. Da geht man also zum Psychologen und dann haben die Kinder schon irgendwie den Eindruck, oh, bei mir stimmt was nicht. Also wenn es auf eine leichtere Ebene möglich ist, diese Fähigkeiten herauszufinden, das wäre sehr wichtig. Ein zweiter Punkt, was ist im familiären Umfeld? Da machen die Familien oft einen sehr großen Bogen drum. Wenn Vater und Mutter häufig Streit haben, dann hat das Kind im Kopf, oh, vielleicht lassen sich meine Eltern scheiden und geht auf Kleinkindphase. Das heißt, es versucht durch irgendwelche Dinge Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und das kann eben auch dazu führen, dass es im schulischen Bereich massiv nachlässt. oder das Kind hat ein unausgeglichenes emotionales Leben, was jetzt mit den Eltern gar nichts zu tun hat. Ich habe mal eine ganz interessante Geschichte mitbekommen in meiner Beratungspraxis. Da haben Eltern mich angesprochen, weil ihr Kind in einigen Fächern massive Durchhänge hatte, unter anderem auch in Deutsch. Und sie sagt, ja, dauernd sagt unser Sohn, er möchte gerne reiten. Und wir haben ihm gesagt, also pass mal auf, wenn du in Deutsch besser bist, dann können wir dich auch zum Reiten anmelden, aber so nicht. Und irgendwann, die Eltern wussten selber nicht mehr genau, aus welchen Gründen haben sie nachgegeben und haben das Kind zum Reitunterricht angemeldet. Und auf einmal, ein paar Wochen später, kommt die Deutschlehrerin auf die Eltern zu und sagt, was haben sie mit ihrem Sohn gemacht? Der ist viel besser geworden. Haben die Eltern gesagt, wir haben nichts gemacht. Ja, bei uns muss passiert sein. Da haben sie überlegt und überlegt und gesagt, ja, das Einzige, was passiert, was hat ja nun wirklich mit Deutsch nichts zu tun, ist, wir haben ihn zum Reiten angemeldet. Ja, und dann ist den Eltern klar geworden, und es war auch eine gute, verständige und verständnisvolle Lehrerin, die sagt, ja, wenn da dauernd in dem Kind eine gewisse Spannung existierte, das möchte ich gerne machen, und hat jetzt meinetwegen beim Reiten da eine ganze Portion Selbstbewusstsein erlangt und hat sich emotional in ein besseres Gleichgewicht reinbringen können, hat das automatisch Auswirkungen auch auf schulisches Lernen und in dem Zusammenhang auf die Deutschnote gehabt. Also da gibt es sehr vielfältige Dinge. Auf keinen Fall sollte eine ungute Note dazu führen, das Kind anzublöken, streng dich an, dann wirst du es schaffen, oder abzustrafen, du bist ja zu doof für alles, dann müssen wir dich halt auf eine andere Schule bringen. Das wäre die Negativvarianten der Eltern, und die Negativvariante der Schule wäre, ja, da musst du mal mit deinen Eltern sprechen, dass du dich wohl auf einer anderen Schule anmelden sollten.
Und es ist ja oft heute so, dass Konflikte gar nicht jetzt im Sinne durchgetragen werden, auch gemeinsam, dann, dass man überlegt, was kann man tun. Oft ist ja so, dass man sagt, ja gut, dann müssen wir halt eine neue Lösung finden, den Konflikt eher vermeiden, wie Sie sagen, dann an einer anderen Schule anmelden, anstatt dessen, dass man versucht, darin zu bestehen und darin auch durchzugehen mit dem Kind. Dadurch lernt das Kind ja auch extrem viel.
Das ist die Problematik, die wir heute in unserer Gesellschaft insgesamt haben. Demnächst wird bei Radio Horeb oder bei Radio Maria, ich weiß es gar nicht ganz genau, in ein oder zwei Monaten mein neues Buch besprochen werden, wo es um das Thema Partnerschaft geht. Und im Bereich der Partnerschaft ist es ja genauso festzustellen. Es gibt Konflikte, und dann kommt der Mensch, in dem Konflikt steht, dann per Internet oder per Plakatwerbung ein Spruch in den Blick, neu.de. Das heißt also, man kann sich, wenn man im Konflikt sitzt, sehr schnell neu orientieren. Damit hat man zwar null Aufarbeitung von dem, wie es dazu kam, geleistet. Man hat dann dadurch sehr schlechte Voraussetzungen für das Neue, aber man meint, mit einer neuen Lösung würde man alles klären können. Und dieser Aspekt, ich sage jetzt mal, wie es im Volksmund früher bei Gebrauchsgegenständen hieß, kaputt, dann eine neue oder dann neu, so wird es auch in ganz vielen Konfliktsituationen gemacht. Man geht nicht dem Konflikt auf die Spur. Man versucht auf keinen Fall herauszubekommen, was denn der eigene Anteil an diesem Konflikt ist. Selbst wenn er nur bei 10 oder 20% liegen sollte, normalerweise liegt der eigene Anteil bei 30-40%, wenn der andere eben vielleicht stärker da aktiv gewesen ist, okay. Aber die 20-30%, wenn der eigene Anteil erkannt würde, der eigene Anteil der Eltern, okay, wir haben uns in der letzten Zeit ganz wenig um unser Kind gekümmert, weil angeblich keine Zeit existiert, weil der Berufsdruck so groß war, weil. Dann wäre der eigene Anteil aufzugreifen. Und wenn ich diesen eigenen Anteil, meinetwegen die Eltern hätten 30% Anteil an der ungute Note des Sohnes, wenn der aufgearbeitet würde, man würde wieder intensivere Zeit mit dem Kind verbringen, würde massiv sich das auswirken auf das Kind im Sinne von Selbstbewusstsein. Und es könnten genauso gut andere Felder sein, wo es nicht darum geht, dass ich als Eltern mehr Zeit mit dem Kind aufbringen muss, sondern wo ich dem Kind vielleicht durch die Anmeldung bei einer Jugendgruppe, beim Sportverband ein anderes Hinterland geben müsste, um eben selbstbewusster mit anderen Freunden sich empfinden zu können und dann auf dem Hintergrund dieses neuen Selbstbewusstseins auch wiederum anders in der Schule sein würde. Und in der Schule wäre eben zu klären, wie kann ein schulischer Unterricht auch anders gestaltet werden. Und wenn eine Lehrperson zum Beispiel sich als Wissensvermittler sieht oder als Curriculumverwalter sieht, dann wird er kaum in der Lage sein, 28 oder 30 unterschiedliche Kinderköpfe und Kinderherzen und Kinderpersönlichkeiten halbwegs angemessen ansprechen zu können. Und jede Menge von den jüngeren Lehrern können das noch viel, viel weniger, weil denen jede Menge Lebensreife fehlt.
Ich meine, ist auch eine große Aufgabe, so viele Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Sie haben jetzt gerade ganz viele Themen auch angesprochen, vielleicht noch eins. Ihr neues Buch, das wird tatsächlich bei uns besprochen werden im September, am 27. September. Ich gebe es einfach mal durch, dass man es schon mal gehört hat. Boxenstopp für Paare, an welcher Schraube Sie drehen können, damit Ihre Beziehung rund läuft. Das wird unsere Sendung sein im September, wieder hier bei der Lebenshilfe mit Dr. Albert Wunsch. Herr Wunsch, ich glaube, ein Hauptproblem ist, wenn wir also jetzt das Verhältnis der Schule zu der Familie sehen, ja, wie viel gebe ich denn aus der Familie raus an die Schule, weil es ist ja eine Privatsphäre, es ist ja ein geschützter Raum, und wenn ich dann quasi den Lehrer reinlasse und sage, ja, wir haben die und die Probleme, das will mir nicht gerne. Man will ja auch, dass ich nicht so sehr in die Karten reinschauen lassen, geht ja niemand was an, weil das würde ja bedeuten, da muss man ja die Karten offenlegen. Das ist ja eigentlich wichtig, oder?
Ja, die Frage ist aber, ob ich das Offenlegen der Karte schon gleichzeitig als Problem bezeichne. Wenn ich also mein Auto in die Werkstatt bringe und sage, schauen Sie mal rein in das Auto, dann sage ich eigentlich auch nicht, also ich habe ein großes Problem, sondern ich sage einfach, das und das funktioniert nicht, das und das stört mich, das und das müsste mal überprüft werden. Ich würde also von als Elternseite, wenn ich mit der Schule Kontakt aufnehme, nie mit Versuche natürlich, auch wenn man das vielleicht im Bauch ein bisschen anders spürt, nie mit dem Problemgesichtspunkt daran zu gehen, sondern zu sagen, Frau Lehrerin, was haben Sie für eine Einschätzung, wie das zu erklären ist, dass unser Sohn jetzt dreimal hintereinander eine 5 nach Haus gebracht hat? Und dann kriege ich ganz schnell mit welcher Person ich es auf der anderen Seite zu tun habe. Wenn das eine Lehrerin oder ein Lehrer ist, der sagt, also wissen Sie, wir müssen hier unseren Stoff durchkriegen und das ist halt so, also ich kann Ihnen keine andere Note geben oder wollen Sie jetzt eine andere Note haben? Dann wissen Sie, mit dieser Frau, mit diesem Mann können Sie im Grunde ganz, ganz wenig oder gar nichts anfangen. Wenn auf der anderen Seite als Reaktion kommt, wissen Sie, Herr Wunsch, ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht, wie das mit Ihrem Sohn, mit Ihrer Tochter denn da so sein könnte. Lassen wir noch mal überlegen, an welchen Ecken wir am ehesten ansetzen könnten. Wir können ja auch mal den Sohn dazu nehmen oder die Tochter, was die für Ideen hat. Denn Kinder sind eigentlich in diesem Alter schon ganz schön pfiffig und in der Lage, selber so ein Stück mit gedanklich einzusteigen. Dann habe ich eine ganz andere Person. Im ersten Fall, sage ich, als Christenmensch kann man sehr wahrscheinlich nur in die Wallfahrtskapelle gehen und Kerzchen aufstellen und zu hoffen, dass die Frau oder der Lehrer sich noch mal ein bisschen ändert. Im zweiten Fall habe ich eine Partnerin. Ich erwarte von Lehrpersonen, dass sie nicht wie im ersten Fall reagieren, sondern angemessen auf die Situation eingehen, auf das Kind eingehen. Ich weiß auch, dass Lehrpersonen bei 28 oder 32 Kinder damit massiv überfordert sind. Aber ich erwarte vom System Schule, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass Kinder optimal doch lernen können. Und wenn unsere Gesellschaft so ist, dass sie mit dazu beiträgt, ob durch Medien oder durch andere oder durch Arbeitsprozesse, Familien massiv in eine Schräglage geraten, dann erwarte ich vom System Schule, dass der Staat dadurch eben auch eine Ausgleichsfunktion schaffen will, zum Beispiel durch kleinere Klassen, durch Schulsozialarbeiter, durch spezielle Förderkräfte innerhalb der Schule. Aber dann erwarte ich genauso gut auch von den Eltern, dass sie sich intensiver um das kümmern, was in Schule passiert. Denn häufig haben Eltern von Schule auch nur die Erwartung, dass im Rahmen einer in Anführungszeichen Bildungsoffensive gute Noten dabei rauskommen. Und alles andere scheint vielen Eltern auch egal zu sein. Das kann man schon alleine daran sehen, dass in der 6., 7. und 8. Klasse die Klassenpflegschaftsversammlung, wo die Mitwirkung der Eltern mit der Klassenlehrperson organisiert werden soll, äußerst miserabel aussieht und manchmal zu einer solchen Sitzung 3-4 Elternteile kommen. Und das ist dann das, was von 28 Kindern aus der Klasse überbleibt. Also ich bin da immer dafür, auf beiden Seiten daran zu gehen, denn das Projekt Schule, noch intensiver das Projekt Erziehung Bildung, kann nur gelingen, wenn Eltern mit ihrem ersten Erziehungsauftrag und Schule mit ihrem stärker fächerorientierten Bildungsauftrag in optimaler Weise zusammenarbeiten. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir so viele Desolate, wie wir es zurzeit häufig sehen.
Also das wäre das eigentlich ideale Bild, dass eine Zusammenarbeit ist von Familie und Schule, dass sich diese Erziehungsaufträge Hand in Hand greifen. Das wäre toll. Ich erinnere mich an Bildungskonzepte dann auch der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder, wo ja auch das mehr und mehr gemerkt wurde, die Familien können aber nicht mehr das Ganze leisten. Sie haben zum Beispiel nicht mehr die Zeit, weil beide berufstätig sind zum Beispiel, müssen also mehr die Lehrer das Ganze übernehmen. Das sind so Situationen, wo man sagt, ja Mensch, wäre es doch wieder besser, mehr Zeit in der Familie zu haben. Generell das Thema Zeit ist, denke ich, doch ein Problem. Sie haben vorhin gesagt, Herr Wunsch, es wäre gut, wenn man sich dann zusammensetzt. Es wäre gut, wenn man auch das Kind zum Sprechen kommen lässt, mit verschiedenen Leuten man spricht. Und das klingt alles nach sehr viel Zeit, die man ja heute eigentlich gar nicht mehr hat, oder?
Als Christenmensch sage ich, jeden Tag kriegen wir 24 Stunden geschenkt. Da gibt es auch keine Unterschiede zwischen arm und reich, zwischen angesehen und weniger angesehen. 24 Stunden ist jeden Tag ein Kontingent da. Und wir entscheiden durch uns, wie wir diese 24 Stunden einteilen. Und diese Entscheidung läuft nach dem Gesichtspunkt, wie das meistens bei knappen Ressourcen ist, nach Wichtigkeit. Das, was die Menschen als wichtig ansehen, werden sie in dieser Zeit machen. Und solange der bundesdeutsche Erwachsene pro Tag 2,5 Stunden fernsieht, Statistisches Bundesamt, sage ich, die 2,5 Stunden wären auf jeden Fall schon mal disponabel. Wenn wir eine halbe Stunde für Nachrichten senden und sonst was abziehen, blieben noch 2 Stunden über. Und in der übrigen Zeit, die immer noch da ist, gibt es ja auch noch die Frage, ob das eine separate oder eine gemeinsame Zeit sein kann oder muss. Ich habe mit einem unserer Söhne lange Autofahrten gehabt, die ich auf der einen Seite deklarieren kann, als Fahrt vom Ort A nach zum Ort B. Und auf der, also, ne, war ganz normale Geschäftszeit, sage ich mal. Und auf der anderen Seite war es eine unwahrscheinliche Beziehungszeit, weil wir Themen von Gott und der Welt besprochen haben, Zukunftspläne, Sorgen, Berufschancen und so weiter. Das heißt, es wäre auch nochmal in den Blick zu nehmen, wie die gemeinsam verbrachte Zeit qualitativ verbracht wird. Es gibt jede Menge Familien, oder sagen wir besser, in allen Familien wird noch irgendwann gegessen. Ob das gemeinsam stattfindet, ist eine andere Sache. Das ist eine Frage der Organisation, und der Wertsetzung. Wenn eine Familie zum Beispiel darauf achtet, wie es viele noch tun, dass es mindestens 1 oder 2 Mahlzeiten am Tag gibt, die man gemeinsam am Tisch verbringt und wo auch mit einem gemeinsamen Start begonnen wird und einem gemeinsamen Ende geendet wird und nicht irgendwo jeder mal kommt und geht und sich irgendwann in den Mund oder in die Mikro reinschiebt, dann würde ja auch diese Zeit eine Zeit sein, die qualitativ genutzt werden kann. Also es geht nicht nur darum, immer sich auf die 24 Stunden und die knappe Zeit zu konzentrieren, sondern auch darauf zu konzentrieren, wie denn Zeiten in diesen Zeiten eingeteilt werden, mit welchen Inhalten sie bestückt werden und was man aus den jeweiligen Zeiten macht. Der andere Aspekt, da bin ich also auch sehr kritisch. Eltern müssen sicherlich heute viel Zeit fürs Berufliche einsetzen, um für den Lebensunterhalt die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Aber auch an dem Punkt sage ich ganz kritisch, vielen Familien würde es besser tun, wenn sie vielleicht 100 oder 200 Euro im Monat weniger hätten, diese Zeit für die Familie einbringen würden und das, was sie in dieser Zeit jetzt nicht verdienen, durch einen anderen Umgang mit Geld erbringen würden. Ich habe eine ganz einfache Begebenheit noch vor einer Woche gehabt. Ich war auf einem Kongress in Dresden zum Thema Bindung, Bildung, Gewaltprävention. Wir fuhren etwas so gemütlich mit meiner Frau über die neuen Länder zurück und sind in einem Ort irgendwo in den neuen Ländern auf dem Markt. Und meine Frau sieht, dass da Aprikosen recht günstig zu erwerben waren und kauft bei dem Händler fast die gesamten Aprikosen, auf jeden Fall irgendwo so eine ganze Kiste. Sie wurde von den dort Lebenden, es ist eines der ärmsten Gegenden in den neuen Ländern gewesen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst gibt es da wieder eine Stigmatisierung und so weiter. Aber egal, es war eine sehr ärmliche Gegend. Wir haben also eine Reihe von Leuten gesagt, dass sie große Strukturprobleme haben. Dann wurde sie von den Leuten rundherum etwas angeschaut und eine Frau, Mitte 50 oder vielleicht sogar 55, fragte sie, was machen Sie denn damit? Und meine Frau sagt, Marmelade. Und der Blick von ihr und allen Umstehenden war so ähnlich. Wie macht das noch einer? Das heißt, wenn wir nochmal neu lernen würden, mit Geld umzugehen, würde die Familie im Grunde mit weniger genauso gut auskommen. Die Kinder würden vielleicht ein bisschen zur Sparsamkeit angehalten werden, dass sie nicht 5, sondern 3 Minuten duschen und dass man nicht jeden Tag irgendwelche neuen Sachen aus dem Regal rausziehen muss, sondern auch bestimmte Dinge da anders einteilen kann. Die Eltern würden haushalten lernen, mit Geld umgehen lernen. Man würde weniger auf irgendwelchen Kirmesvergnügen ausgeben und dafür mehr Zeit einbringen. Also auch da ist eine Riesenressource, weil wenn wir uns alle das Zweitauto leisten und den zweiten Urlaub und bestimmte Nahrungsmittel, die man eben unbedingt angeblich zu sich nehmen muss, dann haben wir natürlich den Druck, wenn wir umschalten würden, dass es auch anders geht, würden wir spielend 100 bis 200 Euro im Monat weniger ausgeben brauchen, damit auch weniger einnehmen brauchen, damit mehr Zeit haben und insgesamt zufriedener leben.
Es muss ja nicht gerade so sein, wie es früher war, dass man einmal in der Woche die Kinder badet und dann alle gemeinsam in einem Wasser. So gab es ja mal die Zeit, da müssen wir ja nicht gerade zurück, aber wir haben sie verstanden, dass man da kreativ auch sein kann, wie man Geld einsparen kann, um wieder mehr Zeit zu haben. Das war ja die Idee hinter Ihrem Gedanken. Wir wollen heute über Noten sprechen. Da, bevor wir auch dann mit den Hörern da ins Gespräch kommen, vielleicht noch zwei Richtungen, die ich mit Ihnen, Herr Wunsch, ansprechen möchte. Die eine Richtung heißt Drill, heißt so richtig Gas geben nach oben. Es gibt ein Buch, das heißt Schlachthymne einer Tigermutter, einer Amerikanerin, Amy Chua. Das ist ein Buch, in dem sie sich ausspricht, man muss gucken, es müssen die besten Noten schlechthin sein. Das ist der richtige Erziehungsstil. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich habe mich sehr intensiv mit der guten Frau Chua beschäftigt. Ich sage immer, es ist kein Erziehungsbuch, sondern das Tagebuch einer leidgeprüften Mutter. Sie hat nämlich mit ihren Erziehungsversuchen eigentlich in der letzten Passage mitbekommen, dass es so nicht geht. Ich habe das Buch sehr intensiv durchgelesen, weil wenn ein Buch, wo, sagen wir mal, aus meiner Sicht heraus sehr viel drinsteht, was nicht sinnvoll ist, trotzdem eine so große Resonanz findet, muss ja irgendwas existieren, das es dazu führte. Und das ist also einfach die Basis dafür gewesen, dass ich gesagt habe, ja, viele Eltern haben mit ihren Kindern zu viel laufen lassen. Viele Eltern haben ihre Kinder zu intensiv, was kann es denn sein, was soll es denn sein, machen lassen und sind dann praktisch jetzt in eine Situation gekommen, wie kann es denn weitergehen? Und dann kommt eine Frau Schua und sagt, mach's mit Drill. Es hat ja auch in Deutschland Bücher gegeben, wo Drill und Disziplin auf jeden Fall wiederum ganz neu in den Blick genommen wurden. Im Grunde ist das die Retourkutsche auf die 68er-Generation, wo sie eben schon mal ganz kurz waren. Freiheit, 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 Verbindlichkeit möglichst nicht. Und jetzt kommt auf einmal gesellschaftlich so der Punkt, wo man sagt, das kann doch nicht sein. Wir rutschen immer mehr ab und demnächst stehen die Chinesen hier und übernehmen die deutschen Betriebe. Also wir müssten aus dieser Denkweise rauskommen, dass das Pendel entweder bei Drill ist oder bei Laufen lassen ist. Das sind ja so die Gegenübersatzfahrer, sagen, das Leben vollzieht sich dazwischen. Das heißt, für mich gibt es da ein Zauberwort oder so ein Lösungswort, was eine ganz andere Dimension angeht. Nämlich in dem Augenblick, wo Kinder lernen, die Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens mitzubekommen. Und damit würde eben auch verbunden sein, wenn ich schlechte Noten habe, Thema Noten, dann sind da andere Konsequenzen mit verbunden, als wenn ich gute Noten habe. Da muss ich eventuell mehr lernen, mehr pauken. Da muss ich aber eventuell auch akzeptieren als Eltern, dass das Kind an die Grenze gekommen ist. Ja, diese Mischung besser hinzukriegen, deshalb, die Frau Schua hat ein Buch geschrieben, was vielleicht gut zur Diskussion ist, um zu wissen, wie es nicht geht, aber der verbleibende Rest für Deutschland oder für den Westen, was ist denn bei uns schiefgelaufen, dass so viel Freiheit und so viel, ach, wie hättest du es denn gerne und Verwöhnungssituationen mein Thema, Spaßpädagogik mein Thema, dass es so nicht weitergehen kann. Insoweit ist das Buch als Diskussionsansatz, welche Wege müssten wir gehen, eigentlich ein guter.
Also hat eine große Resonanz. Sie ist immerhin Yale-Professorin und von daher eigentlich anerkannt, aber hat in dem Buch wohl eher ja, über ihre eigene Situation auch so ein bisschen privater Natur versucht, sich Luft zu machen. Und Sie haben es ja gerade beschrieben, wie Sie das Buch einschätzen. Die andere Seite ist jetzt ja, dass man zum Beispiel gar keine Noten gibt. Das wäre ja, pardon, Beispiel Waldorfschulpädagogik, wo man also eher sagt, ja, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wie sehen Sie das?
Gerade nochmal zur Yale-Professorin, sie ist Jura-Professorin, das müssen wir also auch unterstreichen. Wenn sie Erziehungswissenschaftlerin wäre, müssen wir vielleicht mal intensiver hinschauen. Und wenn ich als Erziehungswissenschaftler ein Jurabuch schreiben würde, würde man sehr wahrscheinlich lachen. Also von da sollten wir auf jeden Fall die Frau Schua etwas belächeln. Aber die Frage ging Drill und Noten und Waldorfschule. Ich finde den Lernansatz der Waldorfschule, den Kindern viel, viel mehr Zeit und Möglichkeit zu geben, sich zurechtzufinden, ein recht guter. Auch dieser Projektunterricht, also viele Dinge, die in dieser Schulform entwickelt worden sind, und der ist ja nun vor, was weiß ich jetzt hier, 800 oder 100 Jahren von dem guten Herrn Steiner für Arbeiterkinder entwickelt worden, von der Waldorf-Astoria-Firma. Also praktisch ist das so der erste Versuch eines Unternehmers gewesen, für seine eigenen Kinder, in Anführungszeichen eigenen Kinder, also für die Kinder seiner Mitarbeiter, eine eigene Schulform zu finden, die möglichst nah am Leben orientiert ist. Das mit den gar keinen Schulen, gar keine Noten, ist nachher in vielen Fällen, also ich kenne eine Reihe von Untersuchungen zum Themenbereich Waldorfpädagogik, ich kenne eine Reihe von Eltern, die ihre Kinder dahin geschickt haben, ist nachher schon ein Stück problematisch. Also erstens mal habe ich den Eindruck, dass viele der Lehrkräfte, die in der Waldorfschule tätig sind, nicht die Ausstrahlung haben, die sie vielleicht haben müssten, um, wenn man auf Noten verzichtet, trotzdem einen großen Lernanreiz zu geben. Und der zweite Punkt ist, dass wenn jahrelang keine Noten gegeben werden und man nachher im normalen Berufsleben schon bei der Bewerbungsmappe oder wie in Anführungszeichen im Notensystem gedanklich drinsteht, dass dann also ein starker Bruch entsteht. Also meine Zielsetzung wäre, dass viel stärker nachher auch, wenn man in den ersten Klassen auf Noten noch verzichten würde, nachher auch wiederum auf Noten zurückgreifen müsste, weil, habe ich zu Beginn gesagt, Noten Rückmeldungen zu einem Leistungsstand sind, Rückmeldungen sind, wie ich mich in einem Fach zurechtfinde. Und diese Rückmeldungen, egal ob ich die Noten nenne oder anders nenne, braucht jeder, um eine Selbsteinschätzung vornehmen zu können.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Kindererziehung und gute Noten, Drill oder Laufen lassen, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit dem Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch. Zuerst erste Hören ist die Frau Lemmen aus Mönchengladbach. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Herr Dr. Wunsch, spreche ich jetzt mit Ihnen?
Ja.
Herr Dr. Wunsch, ich habe selten so etwas Realistisches gehört, wie Sie es gesagt haben. Sie haben mir so aus der Seele gesprochen. Alles, was Sie gesagt haben, ist 100% Wahrheit. Aber wir müssen auch sprechen von den Alleinerziehenden. Sie sprechen viel von den Familien. Wie ist es mit alleinerziehenden Eltern? Alleinerziehenden Partnern? Wie schwierig hat ein solches Kind es, sich zu behaupten, das hat sein Selbstbewusstsein verloren. Es ist ungeheuer schwer, wenn ein Kind von Eltern ist, die getrennt sind. Das ist so schwer. Im schulischen Bereich, in allem.
Ja, da will ich gerne was zu sagen. Ich unterscheide bei Alleinerziehenden drei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe, da ist es für das Kind auch tragisch, aber in Anführungszeichen auf Dauer am wenigsten. Und das passiert heute leider immer noch, aber wesentlich seltener, als wir es vielleicht annehmen. Das sind die Kinder, die, wo die Mütter oder Väter alleinerziehend geworden sind, weil der Partner verstorben ist. Mhm. Der Tod ist eine massive Eingrenzung, aber die wird von allen Beteiligten dreimal eher nachvollzogen, als er oder sie setzt sich ab, um sich zu verjüngen, was Attraktiveres zu finden, um Störungen zu vermeiden, Konflikte auszugleichen und so weiter. Die zweite Gruppe, wo das Kind auch noch nicht ganz so intensiv, natürlich immer massiv, aber nicht ganz so intensiv geschädigt ist, ist, wenn es die beiden ehemals Verliebten und Verheirateten oder auf jeden Fall so Verbundenen, dass ein Kind daraus entstehen konnte, schaffen, trotz Trennung eine gemeinsame Elternverantwortung zu leben. Das ist selten der Fall, aber ja, es ist der Fall. Die dritte Gruppe ist diejenige, die am intensivsten geschädigt ist. Ich habe zuletzt mal beim WDR eine Sendung gehabt, auch mit Hörerreaktionen. Da habe ich eine Stunde am Telefon gesessen und nur Hörerreaktionen mitbekommen, wo genau aus der dritten Gruppe die Leute anriefen und sagten, das kann doch nicht sein und so weiter. Und da bin ich vom Moderator nachgefragt, aber Herr Wunsch, ist es denn bei so zerstrittenen Eltern nicht besser, dass sie sich scheiden, damit ihr Kind dann eine bessere Chance hat? Dann habe ich gesagt, mittlerweile bin ich auch dazu nicht mehr bereit, das so schnell zu bejahen. Denn wenn die Eltern sich so hochgradig streiten, wird der Streit bei der Trennung über die Kinder ausgetragen. Das heißt, die Kinder sind in einer gewissen Weise noch intensiver betroffen, weil der eine Partner dem Kind sagt, übrigens, das macht der Papa, die Mama nur weil oder was auch immer. Also das heißt, wenn überhaupt die Alleinerziehenden in den Blick zu nehmen sind, diese drei Aspekte. Der zweite Aspekt ist, man muss natürlich auch sehen, dass man heute nicht automatisch alle möglichen Alleinerziehenden zu einer Gruppe machen soll, wo man sich unwahrscheinlich intensiv drum kümmern müsste, sondern ich habe zuletzt auch mal eine Frau angesprochen, die sagt, ja, ich bin alleinerziehend, das ist ja schon fast ein bisschen fordernd eingebracht. Da habe ich gesagt, da müssen wir natürlich immer fragen, wieso es denn dazu kam. Da möchte ich mich nicht so äußern. Und dann kam eine Studentin, das war im Seminar, da kam eine Studentin und sagte, Herr Wunsch, es gibt Männer, da ist es einfach besser, man verlässt sie. Ich sage, ich bin sehr konziliant. Angenommen, es wäre so, dass es besser wäre, dass man sie verlässt. Aber habe ich noch eine andere Lösung? Es wäre besser, man würde mit ihnen nicht ins Bett gehen. Oh, da kam aber was. Ja, sag ich, wir haben doch unseren Verstand nicht dafür bekommen, nachher es zu sortieren, sondern vorzusortieren. Und wenn es solche Männer wirklich geben sollte, wo also keine Frau sich mit einlassen, Entschuldigung, wo keine Frau mit leben kann, dann sollte sich auch nicht mit ihm einlassen. Also wir müssen beim Thema Alleinerziehenden die verschiedenen Facetten sehen, dass natürlich diese Kinder massiv in ihrem Selbstwert getrübt sind, vollkommen klar. Deshalb brauchen die massive Hilfestellungen im Sinne von eine Jugendgruppe, ein Freundeskreis. Wenn Mütter in einer Weise in die Selbstständige, also in die Alleinerziehendenrolle reingerutscht sind, wo man sagen kann, okay, es ist die Tragik des Lebens und damit auch relativ gut umgehen, dann sage ich diese Müttern, sie brauchen eine gute Freundin, sie brauchen ihre also ihre eigenen Eltern, die als Großeltern oder Tanten möglichst intensiv noch ein bisschen mit dazu beitragen, dass das Kind die Stabilität, die es in einer Zweierbeziehung hätte, wenigstens ansatzweise erhält.
Ja, dann kommen die Kinder in die Pubertät, wie mein Enkel ist jetzt fast 14, da ist sowieso ein bisschen schwierig, die sind nicht so ansprechbar mehr, wie ich ihn bis jetzt hatte und das ist auch eine schwierige Zeit. Und dann noch etwas, wenn ich das sage, mit diesen 24 Stunden, was Religion anbelangt, ich spreche jetzt vom Rosenkranzbeten, dann sage ich zu den Leuten, bete den Rosenkranz, habe ich keine Zeit, ich sage, der Tag hat 24 Stunden. Eine halbe Stunde habt ihr keine Zeit für einen Rosenkranz, es ist ungeheuer traurig, was im religiösen Bereich auch abgeht. Das möchte ich auch mal sagen. Es ist sehr, sehr traurig.
Ich kann Ihnen dazu eine andere Erfahrung bringen. Ich bin vor 3 Monaten mit meiner Frau für 8 Tage durch die Sahara gewandert und wir haben da also eine Reihe von Erfahrungen gemacht, die man wirklich nur machen kann, wenn man zu Fuß da so steht. Am letzten Tag haben wir einen Guide gehabt in Marrakesch, haben sie Stadtführung gemacht. Und dann sind wir mit ihm auf Muslime und religiöses Leben und so weiter gekommen. Und dann sagte er in einer großen Gelassenheit, also die anderen Leute da am Café zu sitzen sahen und sagten, ja, wie ist es denn mit ihm, mit den entsprechenden Gebetszeiten und so. Und er sagte, wissen Sie, ganz ruhig, wissen Sie, wenn andere 3 oder 4 Stunden im Kaffeehaus sitzen, dann meine ich 1 Stunde in der Moschee am Tag, das wäre angemessen.
Ja, richtig, korrekt.
Also, aber das hat wieder was mit Wertsetzung, hat nichts mit Zeit zu tun, sondern mit Wertsetzung. Mensch, natürlich, ob im Rosenkranzgebet, in einem Moscheebesuch oder einem Gottesdienst keine Wertsetzung mehr empfinde, sondern wenn ich da rangehe, bringt mir das was? Na gut, dann kann ich auch fragen, bringen mir Kinder was, bringt mir was auch immer was? Die Frage ist nicht, bringt mir das was, sondern bringt es Sinn und stiftet es Sinn und kann es zum Zusammenleben gut sein? Das ist eigentlich die Frage, aber die wird von den wenigsten aufgegriffen.
Frau Lemmen, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ganz lieben Dank und alles Gute nach Mönchengladbach.
Ja, danke.
Unsere nächste Hörerin ist die Frau Mathis aus Österreich. Grüß Gott.
Grüß Gott zusammen. Herr Rund, darf ich an Ihnen eine Frage richten? Ich habe 4 Kinder. Wir haben Gott sei Dank 4 Kinder, darf zu Hause sein. Die Älteste hat jetzt viel Bauchweh und ist notenmäßig sehr abgestürzt. Es fehlt bei ihr auch das Wollen. Und hier liegt die Frage, wie kann ich sie unterstützen, dass sie auch will?
Ja, also erst die Frage, wie alt ist die Tochter?
Sie wird jetzt 11.
Sie wird 11, okay. Das Wollen und das Können ist immer ganz nah beieinander. Frage ist, ist so ein Phänomen, je intensiver sie sich jetzt meinetwegen mit der 11-Jährigen auf das Thema Schule einlassen, du musst doch wollen, es wird doch im Leben weitergehen und so weiter, je mehr merkt die Tochter, dass ihnen Schule unwahrscheinlich wichtig ist und dass wohl in einer gewissen Weise ihr Selbstwert über Schule definiert wird. So nachvollziehbar es ist, dass sie auf Schulnoten und auf schulisches Weiterkommen achten, so wichtig ist es aber, ihre Tochter umfassend zur Kenntnis zu nehmen mit dem, was sie insgesamt alles kann. Also es könnte eine gute Entscheidung für sie sein, wenn sie mit ihr mal überlegen, sagen, pass mal auf, du bist jetzt auf die entsprechende Schule gekommen, wir schauen mal, wie du da klarkommst. Wenn du in der Weise klarkommst, dann ist es gut. Wenn es in der Weise ist, dann müssen wir überlegen, welche andere Schulform wir finden. Wenn es im Sinne von nicht Leistungsgrenzen sind, wenn Sie merken, es kommen da Leistungsgrenzen, es kann einfach nicht mal eine andere Sache, dann kann es sein, dass sich da so ein bisschen, ja, sagen wir, Beruhigung einsetzt und zusätzlich müsste in dieser Zeit was anderes passieren. Ich habe mal einem Vater gesagt, der bei mir in der Beratung war, ich sag, wir müssten den Kindern manchmal so ein bisschen Wachstumshilfe in die Schuhe schieben können und so ein bisschen wie so ein Superkraut. Können wir nicht, aber wir können es trotzdem. Denn wenn Sie zum Beispiel jetzt mit Ihrer 11-jährigen Tochter überlegen, pass mal auf, du bist doch schon groß, was meinst du, wo wir im Urlaub fahren sollen? Oder wir haben ja überlegt, da und dahin in den Urlaub zu fahren. Wie soll man denn mal so den Tag angehen? Oder was hast du für eine Idee, wie wir vielleicht hier bei uns im Haus das Leben an etwas verändern können? Oder weißt du, wir haben ja jetzt im Wohnzimmer vor zu renovieren. Was könntest du da einbringen? Damit erfahren Kinder als 11-Jährige oder als 13-Jährige, dass sie nicht nur über Schule definiert werden, sondern im umfassenden Sinne als Menschen angesprochen werden. Und in dem Augenblick, wo sie sich da einbringen können und dann so eine 11-Jährige merkt, boah, die Mama fragt mich, wie wir den Urlaubstag gestalten können. Und dann kann die, was weiß ich, in irgendwelche Bücher reingehen und kann Ideen entwickeln. Ich habe Kinder erlebt, die haben in Berlin, haben die, was weiß ich, Museen durchgeforstet, vorher im Internet, um zu gucken, welches denn für sie interessant war, haben einen Tagesablauf für einen Berlin-Besuch gemacht. Kinder. Wo die Eltern vorher sagen, das machen die nie. Aber sie haben es doch gemacht, weil sie ernst genommen werden. Und was natürlich besonders wichtig ist, ich schätze zwar, dass es bei Ihnen in der Familie noch ein ganz Stück der Fall ist, 11-Jährige sind doch manchmal noch in Anführungszeichen Babys. Natürlich nicht mehr mit den Pampers, aber im Sinne von auf den Schoß nehmen oder in den Arm nehmen, abends nochmal am Bett ein bisschen was erzählen, nur mal ein bisschen kuscheln. Die werden ja heute als 11, 13 ja viel zu schnell, ja, erwachsen werden sie nicht, aber es sieht so aus, als wenn sie es würden, und denen fehlt da was. Und ich habe häufig 13, 14-Jährige gesehen, die sind in einem Outfit wie eine Lolita rumgelaufen und auf der anderen Seite haben sich bewegt wie 8-Jährige, die mit der Puppe spielen. Und diese Spannung, bin ich denn schon groß oder bin ich es noch nicht, und wer bin ich dann eigentlich, fängt bei den 11-Jährigen ganz massiv schon an.
Okay, super. Das hat mir jetzt geholfen, ja. Vielen, vielen Dank.
Das ist kein Patentrezept, aber es ist einfach mal so ein anderer Blickwinkel, wie wir auf Ihre 11-jährige Tochter schauen können.
Ja, genau. Vielen Dank, vergelt's Gott.
Thomas, ist alles Gute.
Ja,
alles
Ihnen auch.
Ja, unser heutiges Thema ist Kindererziehung und gute Noten, Drill oder Laufen lassen, mit dem Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch, der gerne Ihre Fragen beantwortet, liebe Hörner und Hörer, oder auch mit Ihnen ins Gespräch kommt. Herr Wunsch, ein Zitat von Ihnen: Wer nicht herausgefordert wird, kann auch keinen Lebensmut entwickeln. Also Noten wären auch eine Form von Herausforderung, oder?
Sagen wir besser, die Leistung, die dahinter steht, im weitesten Sinne natürlich auch die Note, aber es darf nicht die Konzentration so stark auf die Note sein, sondern auf die Leistung. Wenn ein Kind beim Sport, das ist sehr schön beschreibbar, eine große Angst davor hat, über den Barren zu springen oder den Balken zu gehen oder was, dann ist die tolle Bestätigung, es geschafft zu haben, viel höher als die dabei absolvierte Note. Das heißt, es überhaupt geschafft zu haben, müsste von den entsprechenden Lehrpersonen honoriert und hervorgehoben werden. Bosses, nee, Mensch, das ist ja toll, wie ich gemerkt habe, wie du vorher zögerlich warst und nachher mit immer sicherem Schritt gegangen wärst. Selbst wenn er nach sportlichen Leistungskategorien dafür eine 5 geben müsste, er hat es geschafft. Und wenn Kinder merken, dass ihre Leistung eine Rückmeldung erhält, die hat natürlich auch was mit Noten zu tun, aber sie ist nie identisch mit Note. Denn es gibt Kinder, die leisten Großartiges für ihre Verhältnisse und kriegen nach dem offiziellen, mathematischen Stand nur eine 4 hin. Im Bereich Deutsch haben wir es ja so, dass da auch die subjektive Leistung ein Stück höher bewertet wird. Wenn einer zum Beispiel einen sehr originellen Aufsatz schreibt in der pfiffigen Sprache, kann er dabei auch eine 2 bekommen, obwohl er sich in Deutsch insgesamt gar nicht so gut tut, weil da eben mehr die persönliche Leistung im Vordergrund steht, während in anderen Fächern stärker das objektiv Vergleichbare im Zentrum steht. Also nicht die Note, sondern das, was vom Einzelnen erbracht wird, müsste im Zentrum stehen und die Note, wenn man so will, daneben gestellt werden.
Und wenn man dann jemanden ein Zeugnis ausstellt, man versucht ja auch im Berufsleben, die Zeugnisse sind ja alle sehr positiv formuliert, man will ja niemanden auf die Füße treten, da steht ja nicht, der Typ ist schlecht, sondern der hat sich immer stets bemüht. Und in Zeugnisnoten, auch für Kinder, man will ja auch positiv bleiben. Aber ja, die Schwierigkeit ist ja heute, ist ja ein befriedigend, eine 3 ist ja eigentlich schon ganz schlecht, also ein Gut ist ja mindestens eigentlich, sollte ja auch ein sehr gut sein, also gerade Noten zu geben. Ich gebe selber Unterricht an der dualen Hochschule und wenn ich da unterhalb von einer 2 bin, dann kann es schon sein, dass sich jemand mal wehrt und sagt, ja, ich will keine so schlechte Note haben. Ich sage, befriedigend ist doch auch wunderbar, ausreichend würde ja auch noch gehen. Da stecken ja Wertungen drin und wie kann man vermeiden, dass das auch persönlich genommen wird?
Dazu auch noch eine Reihe von Informationen. Einmal, ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahrzehnten eine sehr große Inflation im Bereich der Notengebung erfolgt ist. Ich kann das auch so bestätigen. Also ich habe mal eine Diplomstudentin gehabt, die hat im Kolloquium eine 2+ bekommen und hat fast den Namen Zusammenbruch bekommen. Aber sie sagt, wie kann man mich so schlecht bewerten? Ich habe zuerst gar nicht gewusst, um was es da überhaupt geht, bis dass ich nachvollziehen konnte, dass die eben so überzogene Vorstellungen hatte, was sie für eine Note haben müsste. Also wir haben einerseits eine Inflation, davon sollten wir uns ein Stück trennen. Und da gibt es auch eine Reihe von objektiven Kriterien. Ich bin zuletzt mal durch Zufall über die Juristerei auf eine Frage gestoßen. Und zwar sagt man, Juristen können nur dann im Staatsdienst anfangen, wenn sie ein Prädikatsexamen haben. Dann habe ich gedacht, dann gib doch mal ein, was ein Prädikatsexamen ist. Und da wurde ich darüber informiert, wusste ich selber auch nicht, dass ein Prädikatsexamen in manchen Ländern ab der Note 3 oder besser ist. Das heißt, in manchen Ländern ist 3 ein Prädikat, also kann man schon was mit vorzeigen. Und in manchen anderen Bundesländern muss es mindestens was mehr sein, eine 3+ oder eine 2-3 oder was. Wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen würden, dass 3, sagt das Wort ja auch, eine zufriedenstellende Leistung ist, würde das auch ein Stückchen uns den Druck nehmen. Wird natürlich auch heißen, dass die Betriebe das stärker zur Kenntnis nehmen müssten. Aber ich kann Ihnen auch sagen, als Personalverantwortlicher, ich habe selten auf die Noten geschaut, sondern mehr auf das, was zwischen den Noten war. Welche Leistungen jemand erbracht hat, die er nicht erbringen brauchte, was er im zusätzlichen Bereich als junger Mensch im Rahmen von Ehrenämtern gemacht hat, weil das viel mehr über einen Menschen aussagt als die einzelnen Note. Und das ist auch das Problem, was die Frau Schwab mit ihren Kindern sonst gehabt hätte. Dann hat man nachher Notenspezialisten. Ja, und wir haben ja jetzt in diesen Monaten quer durch Deutschland mitbekommen, dass eine Doktorarbeit mit einer Supernote auf einmal in sich zerfällt, weil ja Schall und Rauch und manche andere Noten, die auch nicht so oft in die Forschungssituation reingenommen werden, sind massiv auch Schall und Rauch, weil die Persönlichkeit fehlt und die Person diese Note gar nicht ausfüllt.
Da sprechen Sie was an. Ich erinnere mich an Deutschunterricht und ich hatte das Gefühl, je mehr die Lehrerin mich mag oder weniger mag, das wirkt sich auf die Note aus. Oder genauso umgekehrt, je mehr ich mit ihr klarkomme irgendwie, obwohl ich jetzt gefühlsmäßig nicht anders gearbeitet hatte, aber wie subjektiv sind Noten? Oder können sie sein?
Ja, dass Noten immer was, ich würde nicht sagen, die Noten sind subjektiv, aber einerseits ist es gut, wenn eine Note auch das Subjektive mit beinhaltet. Ich habe jetzt gerade gestern eine letzte Veranstaltung in einer Seminarreihe gemacht, habe noch gedacht, da haben alle Leute eine Präsentation eingebracht und habe noch so für mich gedacht, ich werde nicht die Note nur auf dem Hintergrund der Präsentation, der an dem einen Tag erbrachten Leistung geben, sondern auch die übrige Leistung während des Seminars mit dazu nehmen. Und da ist natürlich, da bin ich automatisch ein Stück auch von objektiven Dingen entfernt, wenn ich mich dem Subjekt, also damit soll es nicht heißen, ich werde subjektiv, aber ich versuche, die Persönlichkeit des einzelnen Studenten ernst zu nehmen. Und im Rahmen seiner Persönlichkeit hat sich der eine eben sehr intensiv eingebracht, der andere weniger intensiv eingebracht. Einer hat sich im Anfang kaum eingebracht und ist nachher immer mutiger geworden. Das hat für mich genauso gut eine Bedeutung wie jemand, der vielleicht eine sehr große Redegewandtheit hat, keine Probleme hat, sich zu äußern. Ja, dann hat der eine hat eine gute Note objektiv oder eine gute Mitwirkung gehabt und der andere subjektiv insoweit, dass es sich im Rahmen des Seminars massiv verändert hat. Also Noten sollen nicht subjektiv sein, aber sie sollen das Subjekt schon ein Stück mit berücksichtigen. Und das ist natürlich bei Deutsch einfacher als bei Mathe, weil, ob ich jemanden mag oder nicht mag, 3x3 ist nun mal 9 und nicht 8 und nicht 11. Da ist es einfach, aber für Lehrer ist es wichtig, wenn sie schon eine Note geben müssen auf dem Hintergrund von objektiven Voraussetzungen, das Subjekt des Einzelnen so intensiv wie möglich zu berücksichtigen und dem Einzelnen auch zu sagen, ich habe gemerkt, dass du dir unwahrscheinlich Mühe gegeben hast. Ich habe gemerkt, dass du dich ein ganzes Stück positiv weiterentwickelt hast. Aber als Note in Mathe kann ich dir nur eine 4- geben, weil so und so Prozent der Aufgaben nicht oder nur teilweise richtig sind. Aber ich hoffe, dass die erste Aussage, die ich dir gemacht habe, ich sehe deine Entwicklung und sehe auch jede Menge Ansatzpunkte dafür, dass du dich noch weiterentwickeln kannst. Und ich werde dir dabei auch helfen, dass du dich weiterentwickelst, dass das als erstes angekommen ist. Dann würde ich das Kind ermutigt haben und die Note wäre, ja, so die Anmerkung am Rande, wie es dann objektiv einzuschätzen ist und das Subjektive. Der Lehrer sagt, er hat bemerkt, ich habe mich entwickelt und der Lehrer steht weiter zu mir und will mir auch Hilfestellung geben, hat eine viel höhere Bedeutung als die objektive 4-.
Sie plädieren in Ihren Büchern ja auch für eine Liebe in der Erziehung. Dementsprechend würde Liebe nicht unbedingt heißen, ich mag jemanden, deshalb gebe ich ihm eine gute Note, sondern es könnte auch sein, jemand bekommt tatsächlich gemäß der Leistung eine schlechtere Note, aber die Liebe steht trotzdem und drückt sich eben in der Wertschätzung aus, in dem, wie man da miteinander umgeht.
Das Wort Liebe, wissen wir beide, ist in christlichen Kreisen sehr positiv besetzt. Und wenn wir aus diesem Feld rausgehen, ist es äußerst schillernd bis zum Teil negativ besetzt. Aber was Sie gesagt haben, ist ja das Wichtige, dass über die Note die Wertschätzung einem Menschen gegenüber nicht verloren geht. Und es gibt Chefs, die sagen, ihre Leistungen hier, was die objektive Ebene angeht, die sind nicht so ganz super, aber ich schätze sie unwahrscheinlich wert, weil sie verlässlich sind, weil sie sich immer einbringen, weil sie. Und deshalb gebe ich ihnen die Chance, im Rahmen einer speziellen Weiterbildung das eine oder andere mal auszugleichen, bleiben sie dabei. Das mit den Noten, gerade im Bereich der schulischen Noten, habe ich oft den Eindruck, dass die übrige Person mehr oder weniger verloren geht und kaum noch eine Wertschätzung erhält. Und wir wissen alle, dass Wertschätzung und Zugewandtheit und viel, viel mehr bewegt als alles andere. Ich habe zuerst einmal von einem Kollegen ein Goethe-Wort gehört. Man kann nur von dem lernen, den man liebt. Das ist eigentlich unwahrscheinlich nachvollziehbar, aber ganz selten noch zu hören, weil ich muss ja mit jedem Lernvorgang mich verändern. Ich muss Altes lassen, ich muss mich auf Neues zubewegen. Das ist Mühe. Und Mühe übernehmen wir nur dann, wenn wir entweder durch knallharte Fakten einen Vorteil haben, Geld, Macht, Ansehen, oder aber wenn der Rahmen so ist, dass ich wertgeschätzt werde und ich durch dieses Engagement etwas erhalte, was mir wichtig ist. Und ist ja kein Zufall, ich bin ja 30 Jahre in der Jugendarbeit gewesen, ein relativ schlechter Schüler, sag mal aus der Mannessicht, der also auch in seine Manieren nicht besonders positiv auffiel, in dem Augenblick, wo er sich in ein Mädel verliebt hat, was genau anders gestrickt war. Mehr im Leben stehend, leistungsbereiter, bessere Manieren, der sich auf einmal innerhalb von ganz kurzer Zeit dermaßen verändert, dass man sich fragt, wie kann das sein? Ja, die Liebe, die Zuwendung, die Wertschätzung, die Hoffnung, mit diesem Mädel doch weiterhin einen Weg gehen zu können, hat es dazu gemacht. Insoweit müssen Lehrpersonen auch diese Dimension massiv mit beinhalten. In der Grundschule ist es ja häufig so, da lernen die Kinder nicht für die Note, sondern für die Lehrerin. Und in den anderen Fächern ist es nicht mehr im Sinne von, ich lerne für die Lehrerin oder den Lehrer, sondern ich müsste es auf jeden Fall deshalb machen, weil mir der Lehrer, die Lehrperson, die Lehrerin eine unwahrscheinliche und deutlich spürbare Wertschätzung entgegenbringt, auch unabhängig von meinem offiziellen Notenpegel.
Kindererziehung und gute Noten, Drill oder laufen lassen, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit dem Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch. Sie können auch bei uns anrufen, wenn Sie Fragen haben oder Ihre Erfahrungen mit einbringen möchten. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Die nächste Hörerin ist die Frau Helm aus Oberbayern. Grüß Gott, Frau Helm.
Grüß Gott. Ich habe ziemlich viel Schulerfahrung, weil ich 11 Kinder habe. Von denen die 10 älteren Abitur und abgeschlossene Studien haben und entsprechende Berufe jetzt. Und der Jüngste mit Down-Syndrom ist immerhin so weit gekommen, dass ihm eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt angeboten wurde. Ich habe mich um die Schule bei den Kindern eigentlich nur so beobachtend und, wenn sie Hilfe wollten, helfend gekümmert. Ich habe gesagt, seht, dass ihr übers Zeugnis kommt, sonst müsst ihr ja länger zur Schule gehen. Das andere ist eure Sache. Ich glaube, das ist schon mal sehr wichtig. Ich bin aber zu jedem anstehenden Elternabend gegangen, zum Teil geteilt mit meinem Mann, weil wir nicht alles schafften. Und vorher habe ich Kindern eine Liste gegeben. Ich habe nämlich erschreckt festgestellt, dass die anderen Eltern genau sich beschwerten, also an dem Tag, in dem Fach war zu viel Hausaufgabe und was weiß ich, ich hatte keine blasse Ahnung. Ich hatte eine Liste, da hat jedes Kind mir eingetragen, was hast du für eine Note in Englisch, mündlich, schriftlich, welche hattest du vorher und welche Note gibst du dem Lehrer. Aus dem Letzteren konnte ich immer schließen, welches Verhältnis hat er zum Lehrer. Und das Ziel des Elternabends, wie meine Kinder sind, weiß man zwar eigentlich, aber oft verhalten sich in der Schule ganz anders. Das war die eine Frage. Und das andere ist, Lehrer beizubringen, was für nette und gescheite Kinder ich habe. Und den Lehrer zu fragen, was würden Sie sagen in Englisch, dass er so schlecht ist, was sollten wir da machen und so weiter. Und dann später nachzufragen, ob das denn geholfen hat, was er vorgeschlagen hat. Also damit bin ich mit allen Kindern prima durchgekommen. Und auch, dass die Kinder untereinander gesagt haben, sag mal, hör dich einen durchs Treppenhaus rufen. Nun lern doch mal, willst du denn dein Leben lang Hilfsarbeiter sein oder so? Und das wirkt natürlich, wenn eins der Geschwister sowas sagt.
Jo. Ja, Frau Helm, vielen Dank. Das waren jetzt also mehrere Punkte. Herr Dr. Wunsch, worauf wollen Sie eingehen?
Und zwar fand ich es unwahrscheinlich schön, dass die Hörerin sagte, ich habe den Kindern auch unwahrscheinlich viel Zutrauen gegeben, also Eigenständigkeit gelassen. Und das ist also uns eine sehr wichtige Grundvoraussetzung. Unabhängig davon, was jetzt das Notengeben der Lehrer angeht, als Stichwort für, wo stehen denn die Kinder in Bezug zu den Lehrkräften, das ist ja hier auch so gut rausgekommen, finde ich auch eine schöne Sache. Denn wenn eine Schülerin oder ein Schüler einem Lehrer eine schlechte Note gibt, dann wäre die Frage, wo kommt das her und wie wirkt sich das auf die Noten aus und wo könnte man da mit einer Verbesserung ansetzen?
Also hat mir auch gut gefallen, dann auch mit dem Lehrer dann ins Gespräch zu kommen. Ein schönes Beispiel, wie Familie geschehen kann. Wobei ich natürlich, wenn ich höre, dass die Hörerin sich gar nicht um die Schulthematiken so gekümmert hat, da würde jetzt manch andere Hörer wahrscheinlich sagen, ja Moment, da muss man doch auch Bescheid wissen, sonst kann man das ja gar nicht richtig einschätzen, weil sonst die Kinder filtern ja auch viel Information und geben das dann zu Hause gar nicht richtig wieder. Das ist die Frage, was dann hängen bleibt, oder?
Ja, wichtig ist natürlich, dass die Eltern schon im Groben und Ganzen informiert sind. Das hatte ich auch bei der Hörerin ganz klar so mitbekommen, aber nicht das Detail. Und wenn ich dann höre, vorgestern gab es zu viel und eine Woche davor auch schon zu viel Hausaufgaben, da wird ja von den Eltern eine Konzentration auf die Schule vorgenommen, wo man den Eindruck hat, nicht die Kinder gehen zur Schule, sondern die Eltern gehen zur Schule. Und zuletzt sagte mir eine Schulleiterin, Herr Wunsch, was halten Sie von einer Entschuldigung, wo eine Mutter schreibt, mein Kind hat 3/4 Stunde am Bleistift oder am Kugelschreiber rumgeknabbert, hat nichts zu Papier gebracht, also es ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass er überfordert ist, also Schule macht was anders. So macht man sich natürlich auch wirklich so ein dummes Schwarze-Peter-Spiel, dass also die Eltern die Verantwortung der Schule zuschieben, die Schule schiebt, die Verantwortung Richtung Elternhaus. Also da gehört schon sehr viel Detail, Fähigkeit auch zuzuschauen, was läuft da wirklich, denn wenn ich merken würde als Schüler der zweiten Klasse, dass 3/4 Stunde Kugelschrauber kauen dazu führt, dass mir meine Mutter eine Entschuldigung schreibt, ich würde ab sofort das Kautraining anfangen und das so nur bis zu 3 Stunden durchhalten, damit eben dann die entsprechenden Entschuldigungen kommen. Und wenn dann durch die Entschuldigung auch noch entschuldigt wird, dass es von der Schule aus nicht erwartet wird, dass es nachgearbeitet wird, ja, käme ich da wunderbar so Schulleben. Ich würde zwar keine guten Schulnoten bekommen, aber da würden ja dann sehr wahrscheinlich auch die Eltern klären. Vielleicht hätte einer einen Rechtsanwalt in der Familie, der dann anschließend sagt, das ist so nicht richtig und muss verändert werden und so weiter. Ja.
Also nochmal vielen Dank an Frau Helm für Ihren Anruf. Und ja, was ich jetzt daran noch festhalten möchte, Kindern Vertrauen zu sprechen, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass also die Kinder, da steckt ja einiges drin, und aber auch die Spannung zu haben, wie viel Vertrauen kann ich ihnen geben und wann muss ich auch wieder einschreiten. Ich erinnere mich an einen Satz der antiautoritären Erziehung, der hieß, ein Kind weiß selbst, was es will. Und vielleicht nicht ganz, wie es das erreicht, aber es weiß im Grunde genau, was es will. Stimmt das?
Nein. Ein Kind wird sicherlich viele Vorstellungen von dem haben, was es möchte. Die Frage ist nur, ob das Zielsetzungen sind, die von den Eltern oder von jemandem überhaupt als Erwachsenen zu unterstützen sind oder nicht. Wenn ein Kind zum Beispiel aus der Schule kommt und will faulenzen, weil es halt sich in Schule nicht angesprochen fühlt oder weil es faul ist, nicht angesprochen fühlt, könnte auch heißen, dass es ein hochbegabtes Kind ist, was permanent in der Schule unterfordert wird. Dann heißt natürlich auch, das Kind weiß, was es will, aber das ist nicht zu unterstützen. Es gibt andere Dinge, wo die Kinder sehr genau wissen, was sie wollen, die sind zu unterstützen. Also müssen die Eltern erstmal die Gabe der Unterscheidung haben. Was ist denn unterstützungswürdig von dem, was ein Kind will? Und was ist nicht unterstützungswürdig? Und das nicht unterstützungswürdig ist dann eben auch nicht zu fordern. Der Professor Klaus Hurlmann hat mal einen Satz gesagt, der das sehr schön auf den Punkt bringt. Kinder bekommen zu viel von dem, was sie wollen, wenn sie zu viel von dem
Entschuldigung, Kinder bekommen zu wenig von dem, was sie brauchen, wenn sie zu viel von dem bekommen, was sie wollen. Also was brauchen Kinder und was wollen Kinder, das ist schon mal ein dicker Unterschied. Ich sage schon mal ganz salopp, hat mit dem Thema Noten nicht ganz so viel zu tun, aber manchmal auch. Kinder unter 14 Jahren ist ein Kind, braucht nie ein Handy. Versuchen das mal einem Vater, einer Mutter klarzumachen, dass ihre gesamten Kinder in Deutschland kein Handy bräuchten, weil das nämlich Unfug ist. Aber sie schaffen es nicht, es umzusetzen, selbst wenn sie es einsehen sollten, sie kippen um. Zum Thema eigene Beteiligung am Unterrichtsgeschehen, wenn es mehr im Sinne von Trägheit oder vielleicht auch Faulheit oder Laschheit ist, gerade in der Pubertät, kommt ja der berühmte Einknick. Ich habe mal einer Familie geraten und die hat das auch so umgesetzt, folgende Geschichte morgens am Frühstück zu berichten. Setzt sich jetzt voraus am Abendessen, auf jeden Fall bei einer gemeinsamen Mahlzeit. Sie oder er, Vater oder Mutter, berichtet dem Partner, der Partnerin folgende Geschichte. Stell dir mal vor, ich habe da von Meyers gehört, die haben Folgendes mit ihrem Sohn geregelt. Wenn er aus Faulheit in der Schule sitzen bleibt, das kann man ja als Eltern so einschätzen, ob das mehr Faulheit oder Leistungsbegrenztheit ist, wenn das Faulheit in der Schule sitzen bleibt, dann betrachten wir das so, als sei er das Jahr nicht älter geworden. Der Mann fragt, was heißt das denn jetzt konkret? Ja, also dann fällt zum Beispiel die Geburtstagsfeier aus, die mit dem Geburtstag normalerweise verbundene Erhöhung des Taschengeldes fällt aus, andere Privilegien wie längere Ausgehzeiten fallen aus. Und wenn er durch Zufall 14 wird, könnte natürlich dann auch nicht der Mofa-Führerschein gemacht werden, weil im Grunde bist du ja schulmäßig noch nicht 14 geworden, sondern bist du eine Klasse rückwärts. Und ja, das ist dann einfach bei den Meyers so gelaufen. Die Kinder werden, wenn da 12, 13 Jahre am Tisch sitzen, mit unwahrscheinlich hochroten Ohren diese Nachricht aufgreifen, eventuell sofort einsteigen und sagen, Mama, willst du das vielleicht auch machen? Und sie wären mitten im Thema Leistungsverweigerung drin, denn das war ja die Voraussetzung, war ja nicht Leistungsbegrenztheit. Und sie können sagen, ja, also wenn das Faulheit ist, finde ich irgendwie eine gute Lösung. Und wenn die Kinder sich dann vehement äußern würden und würden sagen, das ist ja unmöglich, dann sind sie mitten im Thema drin. Das heißt also, du würdest trotzdem du Leistungsverweigerung erbringst, von uns erwarten, das wird einfach so tolerieren. Nee, Sohnemann, also ich finde die Idee, wenn das Leistungsverweigerung ist, dann machen wir das doch genauso. Dann hast du auch jetzt schon die klare Voraussetzung dafür, dass es bei uns so laufen würde. Meistens reagieren die Kinder nicht so offensiv, sondern sie reagieren schluckend und kommen ein oder zwei Tage später, meistens nicht im großen Kreis, sondern zu einem der Elternteile und sagen, Mama, Papa, willst du das auch machen? Und sie sind im Vier-Augen-Gespräch in der Lage, genau auf die Punkte im schulischen Lernen einzugehen, wo es darauf ankommen würde, über so eine kleine Geschichte, die man einfach mal nur am Frühstückstisch oder Abendbrottisch eingebracht hat.
Ganz herzlichen Dank, Dr. Albert Wunsch, für diese Sendung. Ich darf nochmal festhalten, Kindererziehung und gute Noten, zumindest Kindererziehung und Noten, passt zusammen. Noten sind eine Form von wertvoller Rückmeldung, die aber noch nicht eine persönliche Wertschätzung darstellen, sondern die Wertschätzung läuft drumherum im Gespräch. Es ist gut, Leistungsstandards zu setzen, aber es ist nicht gut, die als absoluten Drill durchzuziehen. Und es ist auch nicht gut, alles einfach laufen zu lassen, sondern da einen guten Mittelweg zu finden. Ist das so die Richtung, wo ich es ein bisschen zusammenfassen konnte, Herr Wunsch?
Ja, auf jeden Fall. Der Mittelweg ist eben, laufen lassen kann keine Alternative sein, Drill kann keine Alternative sein. Die Einbeziehung der Kinder in die Mitwirkung, vor allem je älter sie sind, in die Mitwirkung von schulischen und anderen haustatsächlichen Abläufen ist unwahrscheinlich wichtig. Und dann eben auch der konsequente Umgang damit. Das heißt, wenn Kinder sagen, ich mache das, dann wird dann eben auch die Frage sein, und angenommen, du vergisst es jetzt zu machen, was ist denn dann? Die berühmte Regel, was passiert, wenn es nicht passiert, wenn es vergessen wird und so weiter. Das wäre genauso in den Blick zu nehmen. Und da sind wir ein ganz Stück weiter, als wir heute sind.
Sagt der Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch. Herr Wunsch, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und dies mit uns gestaltet haben.
Okay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen, um sich die Inhalte vielleicht noch einmal anzuhören oder auch die Sendung weiterzugeben an jemanden, wo Sie merken, das könnte interessant sein. Sie können sie bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 08323 9675 120. Oder Sie können im Internet gucken unter www.horeb.org. Dort unter Podcast Lebenshilfe die heutige Sendung abrufen und auf Ihren PC runterladen und so nochmal anhören. Zwei Möglichkeiten, wie Sie diese Sendung noch einmal nachhören können. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb als solches oder diese Sendung, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675 110. CD-Dienst und Hörerservice sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Mittwochs auch bis 18 Uhr. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich wünsche Ihnen oder ich hoffe, dass Sie hilfreiche Gedankenanstöße bekommen haben. Vielleicht auch gerade im Aspekt, wenn man, gerade Erziehung ist ein großes Thema, und wenn man mehr Informationen hat und spürt, da kriege ich mehr Informationen, dann wird auch die Erziehung leichter. Das soll ein Ziel dieser Sendung gewesen sein. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.